Jo, läuft.
Das ist gut.
Tag, Hörers.
Moin.
Ich sitze hier in Hamburg in einer schnieken Pizzeria. Um uns rum sind so goldene Spiegel und lustige Fotos und Handballer habe ich hier schon gesehen vom HSV.
Die waren auch hier.
Mhm. Und die zweite Stimme, die ihr hört, ist gar nicht der Herr Aber, sondern ist Kais Michel, mit dem ich die Freude habe, mich ein zweites Mal zu treffen, nachdem wir beim ersten Mal bei der Erörterung der Weltformel leider von langer Hand das Mikro ausgestellt bekamen. Herzlich willkommen.
Moin, moin, liebe Hörer. Ja, ich bin Michael und ja, ich bin aus Hamburg und natürlich, klar, Tom habe ich schon mal getroffen, aber wir haben auch ein super tolles Interview hingekriegt. Das war echt klasse. Ich habe mich echt gefreut. Ich habe ihn sogar fotografiert, aber das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Aber man muss schon sagen, das war echt wieder die Weltverschwörung.
Das sah professionell aus, oder?
Sah echt gut aus.
Gerade wenn man an dieses Gerätchen hier unten, dieses Handding pappelt. Und jetzt habe ich ja noch so einen Puschel gekauft. So ein Kreibum-Puschel, weißt du?
Womit ja, die Leute werden sofort ganz anders. Die sehen Mikrofon und auf einmal quatschen sie nur noch Unfug.
Kennt man ja selber auch.
Ja, geht mir ja nicht anders.
Das ist ein bisschen wie Bühne frei. Nur eben, dass die Leute nicht sichtbar sind, was ja eigentlich viel schlimmer ist, weil es sozusagen einen in Sicherheit wiegt und macht, dass man das Gefühl hat, mein Gott, ich rede ja hier nur so, kann ich ja nachher alles rausschneiden, tut man aber nachher nicht.
Tut man nicht, da ist man ja viel zu faul zu, aber ein Vorteil hat das ja noch mit dem ganzen Gequatsche, das kann man zwar immer wieder hören und aufs Brot geschmiert bekommen, aber wenn man es zum Nachlesen bekommt, das ist alles viel schlimmer.
Ja, und Suchmaschinen können es nicht indizieren, hat man auch Glück.
Da habe ich ja nochmal Schwein, dass ich jetzt hier sitze.
Ja, wenn man jetzt irgendwie sagen würde... Du, ich mach das mit dem Aber gar nicht so gern. Ne? Und dann würde jemand die Suchphrase, du, ich mach das mit dem Aber gar nicht so bei Google eingeben, würde er nicht den Podcast finden.
Aber ich meine, soweit sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal, dass man ja schon alles Mögliche findet überall. Ne? Also ich meine, man kriegt ja schon Angst. Ne? Ich meine, man kann nachvollziehen, wo man beim Cachen gewesen ist. Mit Where I Go kann ich nachvollziehen, wann ich da war, welchen Weg ich genommen habe und so weiter. Also das ist also... taugt ja schon als perfektes Alibi für einen Mord, für so eine Mordanklage.
Ja,
und dann muss man ja, da war ich an dem Cash.
Oder muss man, ich glaube, wenn du hier so auf dem Tisch so ich glaube, das macht hier so, ne?
Ui,
merken Sie das, Hörer? So ist macht, wenn ich hier so auf dem Tisch haue.
Interessant. Und, ne? Du hast weh in den Ohren?
Macht so ein bisschen Pegel hier. Wissen wir noch nicht. Wir haben ja den Puschel nicht drauf. Nee, was ich sagen wollte, Hamburg ist ja für mich ein komplett fremdes Cacherpflaster. Ich habe zwar hier Familie wohnen und bin auch dann und wann mal da, habe es aber bis auf zwei Mikros im Wald noch nicht geschafft, hier wirklich was zu suchen. Heute hat Kais Michel mich zu einem Mistvieh nicht lange überreden müssen, sondern nur noch festgelegt, welchen ich da gefälligst zu besuchen habe. Und es war großartig. Es war die absolute Messe. Es war ganz weit vorn. Es war, sag du mal den Namen?
Zilinskissimus Agitatio.
Ja, und das ist ganz großes Kino. Ist schon wieder so ein Cache, über den man nicht reden kann, weil man nicht spoilern darf, weil der so weit fort ist, dass man dazu besser fast gar nichts weiter sagt. Aber ich habe gehört, Mistvieh ist ja sowieso die Legende eigentlich hier, ne? Ich habe in den Logs gelesen, neuer Mistvieh raus und sofort 15 Cacher stehen Schlange.
Ja, da muss man erstmal abwarten, ne? Bis dann so die ersten Grobmotoriker an dem Cache zugange waren und dann die ersten Wartungsrunden durchstanden worden sind. Also es ist schon wirklich prima, was er macht, ne? Lässt sich immer was einfallen, kein Cache ist wie der andere und es macht mir schon immer Spaß, auf jeden Fall. Und man sieht es ja auch an der Zahl der Watcher und überhaupt, man muss sich eigentlich nur mal angucken, wie viele Leute jetzt eigentlich speziell die Caches von ihm jetzt loggen und eigentlich fast alle anderen Caches in Hamburg links liegen lassen. Also ich kriege das regelmäßig über die Notifications mit, da sind jeden Tag 2-3 Leute an seinen Dingern zugange und ich glaube, da hat Gerald, also Mistvieh, der hat da auch seinen Spaß dran.
Ist ein Verstecker, ne? Also ein richtiger Verstecker mit Herzblut.
Ja, aber er ist auch ein Sucher mit Herzblut, ne? Und vor allen Dingen, was mir so gut an ihm gefällt, man kann so richtig erkennen, wie es dann ihm auch wirklich treibt, ne? Und er lockt zum Beispiel auch DNFs, was ich super finde. Also wenn er mal an Ort und Stelle war und hat dann irgendwie nichts gefunden, ne? Viele andere trauen sich ja nicht, ein DNF zu schreiben, weil sie dann denken, kann sein, dass Leute mich dann für doof halten. Und ihn stört das aber gar nicht. Er loggt einfach sein DNF, was er da so erlebt hat. Und das ist immer lustig auch zu lesen. Und ich meine, Logs lesen, das macht ja auch Spaß. Ne? Man muss ja nicht immer cachen gehen. Logs lesen, das macht auch Laune.
Warum sollte ich denn DNF loggen? Ich gebe zu, ich habe auch schon öfter mal keinen DNF geloggt, wo ich, also wenn ich nichts gefunden habe. Warum habe ich da falsch gehandelt?
Ja, ich finde, ein DNF ist immer für den Owner eines Caches ein Signal, da hat sich irgendjemand für einen Cache interessiert. Ne? Hat zwar irgendwie keinen Erfolg gehabt, aber er hat zumindest gesagt, okay, von den zigtausend Caches, die es auf der Welt gibt, den habe ich jetzt mal irgendwie benutzt, den habe ich im Visier und den ist mal jemand dann auch angegangen und aus irgendwelchen Gründen hat er den halt einfach nicht gefunden. Und mir selber ist es mal so gegangen, bei einem eigenen Cache, den ich verlegt habe, da habe ich mich eigentlich nur gewundert, wieso den so einen knappen Monat keiner gefunden hat, nachdem das eigentlich normalerweise so ist, dass den in der Woche 2, 3, 4 Leute finden. Und dann habe ich gedacht, na, schaust du mal nach. Und ja, war halt die Dose weg. Schade, kann passieren, ist eigentlich nichts Schlimmes. Habe ich die Dose ausgetauscht, einen Tag später habe ich einen Log-Eintrag drin. Ja, ich habe also den Cache jetzt gefunden, nachdem ich vorher 2, 3 Mal da gewesen bin. Dann habe ich mir dann auch so gedacht, Mensch, wenn du nur ein DNF gelockt hättest, das ist gar nicht so weit von meiner Arbeit weg, den hätte ich sofort ersetzen, können. Naja, und deswegen denke ich auch, es ist ein ganz wichtiges Signal, ein DNF-Loggen, das tut keinem weh und außerdem ist es auch lustig und okay. Und man kann seine DNFs ja auch durchaus auch, lustig schreiben oder man kann irgendwie dazu stehen, dass man irgendwie gedacht hat, man hat es an der falschen Stelle gesucht oder Mist gemacht oder so. Also ich finde es nicht schlimm, so ein DNF. Und ein DNF kann ja durchaus auch so ein Zeichen sein. So, also ich zum Beispiel, ich suche bei Difficulty 1 nicht viel länger als 5 Minuten, weil ich dann denke, der Cache ist entweder weg oder er ist irgendwie, naja, wie auch immer, ist halt vielleicht zu schwierig versteckt für Difficulty 1. Und dann denke ich auch, da muss ich auch ein Signal geben, damit es halt von der Wertung halt immer noch passt. Und ich schreibe eben auch halbwegs rein in so ein Log, ob es mir gefallen hat oder nicht.
Und wie ist das, wenn man zum Beispiel früher aufgegeben hat? Also ich habe jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Ihr habt ja in Schwerin den Schwer in Ordnung hinterlegt. Ihr habt also von dem Outbreak, den es in Schwerin gibt, also diese Dosensammlung, die man leeren kann, um sie dann selber in die Welt zu werfen. Da habt ihr euch auch einen rausgenommen und habt dann Schwer in Ordnung an einer sehr schönen Stelle versteckt, ja auch nicht ganz ohne Hintergedanken, wie ich mir gedacht habe. Da war ich mit meiner Tochter. Es war nachts, es hat geregnet, wir waren beide nicht so super motiviert.
Super Wetter für sowas.
Ja, wir waren beide nicht so super motiviert und haben ihn deshalb nicht gefunden. Weil wir, noch schlimmer. Ich hatte mein Cashwolf-Spann auch noch, spannte. Also auf alle Fälle hatte ich kein vernünftiges Signal. Ich hatte eigentlich überhaupt kein Signal. Ich hatte also nur Google Earth und das, was ich davon gesehen hatte und bin dann so mal auf gut Glück mit meinem Töchterchen da lang getapert. Und wir haben natürlich nichts gefunden. Habe ich keinen DNF gelockt, weil ich ja sozusagen selber weiß, ich habe mir nicht alle Mühe gegeben, die ich mir hätte geben müssen und die Bedingungen waren nicht optimal. Ist das eine Entschuldigung?
Also ich finde, das muss dann jeder eigentlich selber so sehen. Also ich als Owner hätte mich gefreut, wenn ich einen Log gesehen hätte, auch wenn da drin gestanden hätte, sagen wir mal, vielleicht, wenn man sich zu einem DNF nicht durchringen könnte, vielleicht eine Note geschrieben. Ja, ich war heute schon mal da und bla bla. Ne? Also das habe ich schon auch mal gemacht, dass ich gesagt habe, pass mal auf, wir sind heute da gewesen an so einem Cache. Es gibt hier in Hamburg zum Beispiel einen ganz schönen Hinterhof-Cache, da muss man also x Hinterhöfe durchsuchen nach Hinweisen. Und den haben wir so als Feierabend-Cache gemacht und das dauert natürlich immer so eine Zeit. Wir haben immer so häppchenweise mal gemacht, hier mal 2 Stationen und da mal 2 und da mal 2 und so. Und dann waren wir irgendwann mal halt zum Ende, dann haben wir zwischendurch eben auch mal mit einer Note laut gegeben, dass wir halt an dem Cache dran sind. Ich denke mal, das war für den Owner auf jeden Fall nicht schlecht, dann eben auch zu sehen, da interessieren sich welche, die machen und tun. Und andererseits ist es natürlich auch ein Signal für die anderen Sucher, die dann eben auch sehen, hey, das ist nicht mal so eben so ein Mitnehmen-Ding. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. Und ich finde es halt gut, auf jeden Fall als Lebensäußerung.
Ja, aber ein DNF bedeutet ja auch, dass bestimmte GSAK-Makros das dann schon mal ausschließen. Wenn jemand unterwegs ist auf 1-1-Tour, keine DNFs, dann ist es schon mal mit raus. Es kann bedeuten auf so einer Tour, dass man guckt und auch manchmal mit dem Kopf dann sagt, ach, da ist jetzt beim letzten Mal schon nicht gefunden worden. Gehe ich vielleicht mal nicht hin oder so? Also es hat ja auch weitreichende Konsequenzen, die für den Cache nicht so gut sind.
Ja gut, okay, wenn wir mit einer Gruppe unterwegs sind, machen wir es mittlerweile ja eigentlich auch so, dass wir sagen, wenn wir wirklich todsicher sind, dass der Cache nicht da ist. Also wirklich, sagen wir mal, 30 Meter nichts drumherum und nur ein Versteck möglich und das ist leer. Dann loggen alle von uns ein DNF und wenn wir halt der Meinung sind, hey, wir haben ja nicht lange genug geguckt, dann loggt einer ein DNF, die restlichen eine Note oder gar nichts, je nachdem, wie man das möchte. Und dann ist, sagen wir mal, das GSAK-Argument eigentlich schon ausgehebelt. Ich meine, wer Caches dann für eine Tour so filtert, dass meinetwegen 4 DNFs bedeuten, hier suche ich nicht, das ist, glaube ich, okay, das kann man nachvollziehen, aber wer nach einem DNF schon sagt, okay, dann den filter ich aus in meiner Route, dann glaube ich, hat man auch ein bisschen wenig Vertrauen, ne? Weil ich sag mal, bei nur einem DNF, dann denke ich immer, naja, das kann jedem passieren, mir auch, da gucke ich halt nochmal und dann weiß ich halt, ich bin vorgewarnt, DNF, könnte sein, dass er nicht da ist, dann gucke ich mir die Verstecke an und
ja. Du hast so eine, du hast dir selber auferlegt, hast du vorhin erzählt, eine Quote von mindestens einem Cache pro Tag. Wenn man sich die Hamburger Karte anguckt, kann man sich vorstellen, dass das machbar ist und du gar nicht so irre weit fahren musst. Wonach suchst du die dann aus?
Eigentlich danach, wo komme ich nach oder vor oder irgendwie um die Arbeit drumherum mit den Öffis noch hin, weil ich bewege mich in der Stadt halt viel mit den Öffis, also Bus, Bahn, U-Bahn und was weiß ich. Wo komme ich da noch irgendwie hin? Und dann haben wir ja noch, wenn es klappt, einmal in der Woche halt unsere Afterwork-Geschichten. Da suchen wir 2-3 Caches und anschließend gehen wir noch irgendwo so ein Bierchen trinken oder so. Also ich weniger, aber irgendwas halt. Da ist halt auch nicht so wichtig, dass man jetzt zig Caches pro Runde jetzt lockt. Und also man findet schon immer noch was. Das Problem ist natürlich, wenn man mit sowas anfängt, man hat schon so ein paar Caches auf der Uhr, die ja alle so irgendwie so eher in der Nähe sind. Dann muss man halt schon ein bisschen fahren manchmal. Ne? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, weil es zwingt einen auf jeden Fall erstmal raus.
Wie ist denn dein Radius im Moment? So um deinen Arbeitsort, sagen wir mal. Weil das ist ja sozusagen das, wo du am Tag die meiste Zeit verbringst wahrscheinlich. Ne?
Also so einen richtigen Radius habe ich eigentlich nicht, weil das hängt mehr oder weniger so von den Minuten ab, die ich fahren kann. So dass ich dann noch was Vernünftiges nach Hause wieder bekomme. Ne? Also ich muss mir überlegen, wenn ich jetzt meinetwegen um 8 jetzt wegkomme, dann könnte ich jetzt meinetwegen noch eine Stunde irgendwo in irgendeine Richtung fahren. Das ist schon echt weit. Und von da aus könnte ich dann halt noch ein bisschen cachen und dann wieder zurück. Wir machen es aber auch ganz oft so, dass ich mich irgendwo mit Annette, mit Alligatöse treffe und dass die dann halt da mit Auto hinfährt und dann sammeln wir noch 3-4 Döschen und dann fahren wir nach Hause, manchmal auch nur eine, manchmal besuchen wir auch noch Freunde und nehmen dann sozusagen irgendwie noch eine Dose noch in Anführungsstrichen mit. Wir versuchen das halt erstmal so durchzuziehen. Ein Jahr lang wollen wir schaffen und bei Annette ist es schon rum und ich denke bei mir auch bald. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Veränderung.
Also ich denke, du wirst dich nicht wundern, wenn nicht nur Muggels, sondern auch sozusagen Anfänger wie ich dann tatsächlich nochmal die tiefen philosophische Frage stellen, warum tun wir das? Also ich schließe mich da jetzt wirklich mit ein. Also warum tun wir das überhaupt? Was ist deine Theorie?
Naja, also ich glaube, das hat was, vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man eigentlich ganz gerne auch was tut, was die anderen nicht tun. Oder viele von den anderen zumindest nicht tun.
Das hieß ja aber, dass der Spaß vorbei ist, sobald noch mehr Leute es tun.
Ja, und ich glaube, an der Stelle sind wir jetzt zum Teil auch schon.
Aha, machen wir weiter. Das wird ja jetzt spannend.
Ja, also ich sehe das zum Beispiel, dass relativ viele Cacher so von den ganz früheren Zeiten, so aus dem Jahr 2002 oder vielleicht Jahr 2003 angefangen haben, dass die eigentlich auch schon so sich irgendwas anderes gesucht haben. Und zum Teil sagen sie eben dann auch, naja, es ist denen irgendwie jetzt zu viel los und man findet halt jetzt auch nicht mehr so wirklich durch. Ich meine, kann ich auch verstehen, man guckt sich mal eine Cache-Karte an und man sieht echt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Und wenn man sich dann auch nicht so auf diese neuen Verstecke, sage ich mal, einlassen will, dann ist man halt ganz schnell auch so an so einem Punkt, wo man sich dann echt fragt, hey, brauche ich eigentlich wirklich nur ein GPS, eine Internetverbindung, die völlig problemlos läuft und so weiter. Halt auch ein GPS, wo halt Karte und so weiter schon drauf ist, was mich sozusagen direkt zum Cache routet und so. Und ja, ist das denn dann wirklich schon alles? Und ich denke, dass einige dann sagen, wenn das alles ist, dann ist es für mich nichts mehr. Mhm. Und also für uns sieht es anders aus. Ich denke, es gibt immer noch neue Herausforderungen. Und zumindest Annette und ich machen das ja auch, weil wir auch ganz gerne mal in irgendeine Gegend fahren, die eigentlich so total farblos und uninteressant erstmal erscheint. Und durch die ganzen Caches, die es da gibt, ne, dann erfährt man plötzlich so wirklich der kleinste Flecken irgendwo, dem man überhaupt nichts zutraut, der bringt wirklich noch so richtig buntes, so einen richtigen bunten Eindruck noch. Ne? Man hat noch so einen Eindruck plötzlich von so einer Gegend, die man sonst nicht mal mit dem Finger im Atlas finden würde. Also ich habe nicht gewusst, wo Uslar ist. Ne? Und jetzt habe ich einen ganz guten Eindruck auch durch die Dosen, die wir da gefunden haben und auch solche Sachen wie ich manchmal so im Kollegenkreis so erzähle, ja, wir waren da so bei Schwerin und Schwerin, ja, ist nett, ein Schloss und eine Stadt, ja, nett, Altstadt, schön, ne, toll. Ja, was habt ihr da gemacht? Ja, also...
Hast du dir mal überlegt, was du machen würdest, wenn es so über Nacht Klick machen würde, alle Dosen wären weg, dein GPS wäre nutzlos, was du da mit der vielen Zeit tun würdest, die du dann hättest?
Ja, ich glaube, ich würde wieder ein bisschen mehr angeln und ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Amateurfunk wieder machen. Aber ich glaube, es gäbe auch noch ein paar andere Sachen, die ich machen würde. Auf jeden Fall würde ich immer noch viel draußen sein, paddeln vielleicht ein bisschen mehr. Und es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man draußen noch machen kann. Ja, also.
Hast du das Gefühl, dass du in ein Loch fallen würdest dann?
Nö, glaube ich nicht. Nee. Also, ich sag mal, Cachen ist eine wunderbare Sache. Ich habe zwischendurch auch schon mal fast eine Pause gemacht von mehreren Monaten. Das ging auch ganz gut. Das war auch so ein bisschen so eine Frustpause. Ich hatte beim Suchen aus Versehen Cache beschädigt, hatte dem Owner das auch mitgeteilt und dann hat es im Nachgang halt noch von Leuten, die eigentlich gar nicht betroffen waren, eine ziemlich heftige Flame-Attacke gegeben. Die ist längst bereinigt, alles geklärt, alles wunderbar, aber damals in der Situation hat es mich halt schon irgendwie sehr arg gewurmt. Da habe ich halt gedacht, na, gehe ich lieber ein bisschen angeln. Ne? Und in der Saison war das auch gut, da haben die Fische gut gebissen, ich habe jede Menge Zander gefangen und das war wunderbar. Ne?
Wir hatten jetzt als einen Grund etwas zu machen, was andere nicht machen. Aber also ich weiß nicht, wie gesagt, das reicht mir eigentlich noch nicht. Oder ist es wirklich nur das?
Nein, also Geocaching ist ja auch die Kombination aus vielen Dingen, die scheinbar wenig miteinander zu tun haben. Ne? Also ich sag mal, der Computer-Freddy, der wird ja oft so als Mensch gesehen, der immer so halt Pizza in sich reinstopfend als Nerd vor der Kiste sitzt und die ganze Zeit klappert und irgendwas mit dem Computer macht. Und dann gibt es so die strammen Naturburschen, die immer mit Lederhose und Karohemd durch die Gemarkung stapfen und jodeln. Und dann gibt es halt noch eine ganze Menge Leute, die meinen, die gerne nur Auto fahren oder planen und so weiter und Geocaching. Ja, Rätseler. Die Rätselfreunde habe ich ganz vergessen, die also meinetwegen zum Kiosk laufen, mit einem Stapel Hefte nach Hause gehen und sich dann erstmal in den Keller eingraben und 3 Wochen nicht gesehen werden, bis sie alle Hefte durch haben. Und ich glaube, beim Geocachen ist es halt auch so, das ist ein sehr großes Hobby, was sehr viele Dinge ermöglicht, die man zum Teil eben auch gar nicht machen würde. Ich hätte mir zum Beispiel nie vorstellen können, dass ich mal meinetwegen mich mal irgendwo hinstelle und Paddelcaches mache. Oder dass ich mich mal irgendwo im Abseilen oder sowas übe. Ne? Dass ich also Fähigkeiten im Prinzip entwickle, um eine Dose zu finden, die ich sonst vielleicht nie im Leben gemacht hätte. Ich wäre im Elbsandsteingebirge, wäre ich nie rumgelaufen. Wahrscheinlich, vielleicht ja doch, weiß man ja nicht, wenn es da nicht so ein tolles Event gegeben hätte. Ne? Und das sind halt auch so zum Teil die Dinge, wo ich sage, hey, es ist immer noch sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Immer noch.
Wo bleibt der Angelcache?
Sowas gibt es schon. Wiederholungen gefallen ja nicht. Steht ja schon in Asterix. Ne? Also es gibt hier einen ganz schönen Cache, den jemand erfunden hat, der jetzt leider verzogen ist. Da musste man so eine Angelschnur finden, einen Haken, ein dickes Blei dran. Man musste dann halt so eine Kiste, die also in der Elbe oder an der Elbe an so einem Ponton befestigt war, angeln. Und na, die musste man sich halt ranholen. Und naja.
Toll.
Geniales Ding, besonders bei Wind. Da macht das richtig Laune, ne?
Und ja, weil Angler, wenn ich richtig informiert bin, können doch so auch Ziel werfen, ne?
Ja.
Es gibt doch so, also Casting, jetzt nicht nur Casting Fische sammeln, sondern man muss ja auch...
Mhm. Mit so einem kleinen Gewicht und so aus 10 Metern oder 30 Metern in eine Kaffeetasse, oder?
Wow. Konntest du das? Hast du das auch gemacht?
Ich musste das in der Jugend mal machen und ich war eigentlich auch mal ganz zufrieden mit den... Mit den Ergebnissen, also zumindest habe ich niemand irgendwie das Brillenglas ausgeschlagen oder so. Es hat immer noch gereicht, aber ich sag mal so, zum Cachen braucht man das ja irgendwie noch nicht. Ne?
Nun sind wir ja im weitesten Sinne irgendwie Kollegen. Wir sprechen hier ins Mikrofon und schreiben beruflich, du schreibst auch beruflich. Und hast ja auch einen Blog, das... wie ich finde, eins der besten in der Geocaching-Szene ist. Du kannst jetzt in Ruhe erröten, das sehen die Hörer nicht. Weil man einfach merkt, dass da jemand mit Sachverstand schreibt, der also dem auch das Schreiben nicht fremd ist und der durchaus weiß, wie man bestimmte Dinge angeht. Speziell in Testberichten habe ich den Eindruck, bist du ein Meister. Aber das mag ja an deinem Arbeitgeber liegen. Macht das Spaß?
Ja, das Testen macht natürlich schon Spaß, auf jeden Fall. Ne? Obwohl ich natürlich auch immer mitkriege, dass so andere Leute, die man so auf den Klönschnacks trifft, das sind ja dann zum Teil wirklich die richtigen Nerds, ne? Also da zähle ich mich gar nicht zu. Das sind halt so die Leute, die sich halt auch mit den Innereien der Geräte wirklich richtig gut auskennen, ne? Und das sind dann solche Leute, die zum Beispiel für GSAK irgendwelche Makros schreiben können. Und da bin ich eigentlich auch nur so Zweitverwerter und ich gucke halt in meinem Blog hauptsächlich so nach so, ich sag mal, Strömungen, die mir irgendwie auffallen, beziehungsweise versuche ich da so ein bisschen auch ein Spiegel zu sein für irgendwelche Dinge, die vorkommen. Wer das ja auch sehr, sehr gut macht, ist ja Vierlagig Deluxe, ne? Der macht es ja nun auch auf eine etwas zugespitzte Weise oftmals, die ja auch dann Reaktionen provoziert, finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut, sowas. Ne? Ich finde es auch gut, wenn man halt immer so ein bisschen drüber nachdenkt, was man macht. Ne? Das muss nicht unbedingt in so eine Bauchnabelschau jetzt münden, aber ich denke, manchmal hilft es schon weiter, mal kurz so eine kleine Geschichte zu lesen, dann mal darüber nachzudenken, was macht man da eigentlich selber. Geht mir nicht anders. Ich lese sowas auch immer sehr gerne.
Wobei schon irgendwie von Blogger jetzt zu Blogger, war immer meine größte Angst, dass irgendwann Abba und ich uns mittwochs gegenüber sitzen und sagen, so, jetzt gucken wir, was wir vor einem Jahr gemacht haben. Das können wir eigentlich nur wieder machen, weil so richtig neu ist das alles nicht mehr.
Ja, das kenne ich.
Der Fluch der begrenzten Zielgruppe und so, ist das wirklich.
Das kenne ich von einem Freund, der macht eine Angelzeitschrift. Der sagt auch immer, naja, eigentlich ist es jedes Jahr immer dasselbe. Man muss immer zu der Jahreszeit das machen und ja, und im Frühjahr, da ist ja immer, was weiß ich, Hechtzeit und so. Da muss man was dazu machen, dann irgendwann mal was zu dem Thema Karpfen und so weiter. Und dann sind die Hefte über das Jahr immer aufgeteilt. Aber ich denke, so beim Geocachen ist es immer noch ein bisschen anders, weil wir ja immer noch so eine, ich sag mal, auch technologische Weiterentwicklung noch haben, wir sind noch in der Phase, da kommen immer noch neue Sachen und es kommen ja auch immer so neue Strömungen auf. Also ich meine, ihr seid ja auch Leute, die Strömungen auch entfachen, also zum Beispiel diese Kampagne, die ihr da jetzt fahrt, vielen Dank, also nett zu den Reviewern und so weiter, das zieht ja auch so Kreise, ne? Und ich glaube, da sind auch sehr viele Leute auch sehr gerne bereit, auch ihre Erfahrungen und so noch weiterzugeben.
Also ich habe immer den Eindruck, dass es, also klar, die Zahlen sprechen ja für sich, wir haben schon eine gewisse Anzahl Hörer, aber, und das ist ja auch absolut vernünftig, glaube ich, die meisten gehen vor allem geocachen.
Die gehen geocachen und das Lesen, das machen sie so nebenbei, wenn es regnet oder wenn man nicht cachen kann oder wenn man arbeitet oder so. Also da läuft dann zum Beispiel auch ein Podcast gerne mal nebenbei. Ne?
Stimmt, das ist natürlich der Vorteil des Podcasts, dass man ihn eigentlich gut nebenbei hören kann. Und ja, viele haben wir auch gemerkt, einfach unterwegs sind mit sowieso Ohrstöpseln oder Autoradio mit MP3-Player oder Kram. Eine Frage, die ich immer loswerden muss, ist die, was einen guten Cache ausmacht. Ich will das endlich wissen. Ich habe immer noch keine Lösung. Ich habe ein paar Antworten habe ich schon.
Ich weiß es immer noch nicht. So, weil ich meine, ich hätte sowas schon mal gehört, gerade von euch. Also ist ja klar, also entweder er ist an einem interessanten Ort versteckt oder er ist auf eine sehr interessante Weise versteckt. Und das Dritte habe ich vergessen.
Stimmt nicht, hast du bestimmt nicht. Also Ort und Weise.
Ja, der Ort muss super interessant sein. Oder, ja doch, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Oder die Geschichte drumherum muss irgendwie interessant sein. Also ich meine, ich kann zum Beispiel an so einem total öden Platz stehen und dann wird mir zu dem Cache irgendwie eine Geschichte erzählt. Und dann weiß ich, ach, deswegen liegt hier so eine blöde Filmlose
in der Ecke. Ich selbst mache ja keinen Hehl daraus, dass mir meine Statistik wichtig ist. Das ist nun bei mir alles noch popelig. Ich habe irgendwie vorhin mit dir gerade Nummer 174 gefunden. Das ist ja alles noch übersichtlich. Nachher mache ich dann noch 175, damit es rund ist wieder. Ne? Damit das also 75 irgendwie nicht eine Unordnung hier in meiner Statistik ist. Wie wichtig ist dir Statistik? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass gerne ja Statistik-Cacher nicht nur belächelt, sondern ja auch unter Umständen auch doof angemacht werden.
Ja, man wird schon manchmal doof angemacht, wenn man einen Cache nicht gefunden hat. Da kann man dann halt meinetwegen ein, zwei Logs weitersehen. Ah, da haben ja solche Profi-Cacher den Cache nicht gefunden. Haha, wie dumm sind die, ne? Aber das ist mir eigentlich dann auch nicht so wichtig, weil ich sag mal so, bei einem 1-1er oder so, da gebe ich mir halt nicht so viel Mühe. Da muss der Cache in 5 Minuten da sein oder ich halte ihn für falsch versteckt oder er ist halt weg, ne? Und da denke ich, ist es mir egal. Auf der anderen Seite, man weiß natürlich ganz genau, die Statistik ist keine, weil das Wort allein ist ja schon falsch. Es ist eigentlich nur eine Zählung von Caches, die man irgendwie gemacht hat und die umfasst alles vom 1-1er bis zum 5-5er. Und jeder weiß ja natürlich, das ist so ein 5-5er. Das kann schon mal eine Aufgabe sein, die 2-3 Tage jetzt kostet. Und 1-1er, den kann man, davon kann man am Tag auch 150 oder sowas machen. Und insofern ist es eigentlich keine Aussage, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe 150 Caches gefunden. Dann kann der andere aus sonst woher kommen und sagen, ja, ich habe 2 Caches gemacht, aber dafür waren das dann wirklich Knaller. Ne? Und also wir haben das schon oft auch erlebt, wenn wir zusammen mit anderen Leuten cachen, und das machen wir ganz gerne, dass dann die Zahl der Funde nicht so eine große Rolle spielt. Ne? Sicher, wenn man jetzt schon viele Caches gefunden hat, kennt man so ein paar Versteckvarianten. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt besser findet oder dass man irgendwie der bessere Cacher ist. Das bestimmt nicht. Man macht es nur einfach länger.
Wir hatten bei unserem letzten Gespräch ein paar Dinge geklärt, die substanziell für diese Welt sind. Ich sage nur 23, 42, das Leben, das Universum und der ganze Rest. Das ist ja, ja, ich denke, wir probieren es einfach nochmal. Also ich finde, wir sollten einfach nochmal drüber reden. Wie kann Geocaching speziell die Welt retten?
Also ich meine, ich habe ein Problem jetzt darüber zu reden, weil es ist ja nur
so... Komm, beim letzten Mal ging es auch.
Ja gut, aber ich meine, wir haben gerade ja versucht, erstmal einen Chinesen hier ausfindig zu machen. Und du weißt ja, das war jetzt nicht so leicht, weil als wir dran vorbeigelaufen sind, haben wir ja schon gesehen, die Triaden waren hier schon am Werk, der Zaun war eingerissen, das Lokal zu.
Ach, aber die Kellner hier sehen zum Teil sehr massiv aus. Also wenn hier jemand reinstürzt und jetzt im Gespräch, oder willst du eher auf den Zusammenhang von Peking-Ente, diesen Brechkeksen hier mit Zettelchens drin?
Angebliche und Glückskekse, angeblich, sage ich nur. In Wirklichkeit sind das natürlich alles Hints für die nächste Station.
Okay. So habe ich das noch nie gesehen.
Ja,
aber erzähl weiter.
Das Problem ist ja, ich meine, ja,
wir drehen das nochmal um.
Sicher?
Doch, ich denke schon.
Das ist gut.
Die sprechen ja nur Italienisch.
Das ist gut, das kann ich nämlich.
Prego.
Pronto. Also, ich meine, mal ernsthaft, haben wir uns schon mal überlegt? Ich meine, wir müssen mal nachdenken.
Prima, das war ja eindeutig. Also warum die Leute auf sowas Einfaches nicht gekommen sind, frage ich mich die ganze Zeit.
Ja, und ich meine, das Problem ist natürlich, wir werden sowieso alle unterwandert.
Wir haben noch eine zweite Geschichte, das haben wir ja jetzt sozusagen, das haben ja die Hörer jetzt gehört. Zweite Frage ist, wurde auch nochmal bei uns in den Kommentaren angesprochen, diese berühmte Lösungsseite mit allen Mystery-Lösungen. Können wir die Domain nochmal nennen?
Ja, das ist klar, das ist www.de.
Wunderbar. KS Michel, war mir eine Freude. Ist mir auch eine Freude, jetzt mit dir noch ein bisschen durch Hamburg zu stapfen und noch ein bisschen ohne Mikro Dinge zu erfahren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Das ist dann sowieso wieder so. Ne? Die ganz interessanten Sachen gehen natürlich immer
off-record.
Off-records, wie man so sagt. Ne? Immer beim Bierchen so nebenbei.
Genau. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Schön hier. Schöner Italiener auch. Hat deinen Poi sehr fein rausgefunden. Na, warte. Doch, die Zeit ist noch.
Ich möchte nochmal alle Cacher grüßen, die gerade so rund um Schwerin so schöne Losen gelegt haben. Und das ist definitiv ein Tourismusfaktor, denn wir kommen wieder.
Was für ein Schlusswort. Tschüss.
Tschüss.